Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute ist Montag, der 29.09. und letzte Woche Donnerstag war der Bonner Tag des Franchise-Rechts. Und ich habe auch ein paar Absagen gekriegt, wegen gesundheitlichen Gründen und Ähnlichem. Und denen habe ich versprochen, wir machen mal so ein kleines Recap-Ding. Wir gucken mal, was wir so erlebt und gehört haben im Podcast, damit auch diejenigen, die dann doch nicht kommen können, ein bisschen einen Einblick kriegen. Und das teilen wir uns natürlich super gerne mit euch allen, auch die, die ihr nicht angemeldet wart und nicht da wart. Denn vielleicht habt ihr Lust, nächstes Jahr zum Bonner Tag zu kommen. Kleiner Spoiler vorab, am 24.09.2026 findet er wieder statt. Könnt ihr euch direkt in den Kalender eintragen. So, und jetzt freue ich mich erstmal, dass der Andreas Frings mit dabei ist. Wohlbekannte Stimme hier im Podcast. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du deine Eindrücke mit mir gemeinsam mal sammeln möchtest von letzter Woche Donnerstag. Hi.
Hallo Steffen. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja du, was haben wir denn erlebt letzte Woche Donnerstag? Insgesamt würde ich sagen, so, wenn ich das Fazit mal vorab mache, ein sehr interessanter, kurzweiliger Tag, mit ganz vielen Themen in verschiedene Richtungen, so in verschiedene Richtungen mal reingepiekst, oder? So, das wär mein Fazit mit einer sehr starken Keynote, ganz am Anfang zum Auftakt, wo man wirklich fühlen konnte, mit welcher Leidenschaft Horst Becker und sein Sohn Tino an Isotec rangegangen sind. Wie hast du so den ganzen Tag erlebt?
Ja, absolut, genau. Es war ein Tag, der war pickepacke voll, war mein Eindruck. Also es gab wirklich sehr viel Input und du hast schon gesagt, es war so ein bunter Strauß an ganz verschiedenen Themen. Selbst die Juristen haben nicht alle das Gleiche erzählt, sondern es war wirklich so sehr rundum gelungen, fand ich.
Ja. Hast du den Vortrag von Horst Becker und seinem Sohn Tino noch so im Kopf? Was ist dir da so besonders markant in Erinnerung geblieben?
Habe ich noch im Kopf, ist mir in Erinnerung geblieben. Vor allen Dingen beeindruckend fand ich ein authentischer Bericht darüber, wie Franchising geht, wie Franchising richtig geht. Was mir vor allen Dingen im Kopf geblieben ist, ist so dieses der Horst Becker, also ich glaube, wir müssen das nochmal erklären, der Senior, der das Unternehmen Isotec aufgebaut hat.
Über 30 Jahren.
Genau. Und da im Prinzip, so habe ich den Vortrag jedenfalls wahrgenommen, so ein bisschen reingestolpert ist in dieses Franchising, hat direkt am Anfang gesagt, und ich glaube, da hat der Manfred Maus zitiert und gesagt, Franchising ist das Teilen von Erfolg. Und dass seine Motivation überhaupt mit diesem Franchising anzufangen eigentlich war, dass er gedacht hat, was hier funktioniert, muss auch woanders funktionieren. Das fand ich schon mal so einen ganz guten Gedanken, den er dann ja so entwickelt und ausgeführt hat, wo er einfach erklärt hat, dass bei ihm die Überzeugung vorherrscht, so funktioniert mein Franchise-System. Und wer bei mir Franchise-Nehmer wird, der kommt genau so zum Erfolg und nicht anders. Das fand ich sehr beeindruckend. Das hat er immer wieder in verschiedenen Spielarten, haben die beiden eigentlich in verschiedenen Spielarten thematisiert, immer dieses, wir geben die Linie vor und wir sind überzeugt davon, dass das für unser System exakt das Richtige ist und können deshalb den Franchise-Nehmern, ich sag's mal etwas platt, Gebühren abnehmen, weil wir ganz genau wissen, das ist die Linie, mit der man Erfolg haben kann, mit unserem System, und unser System ist idealerweise so ausgeführt, und das fand ich schon sehr gut, und das, mein Eindruck war, das setzen die in aller Konsequenz um. Es ist wirklich deren System und von dem die überzeugt sind.
Ja, ich habe das Zitat von Manfred Maus auch mitgeschrieben, das ist dieses einmal gedacht, 100-mal multipliziert Zitat, ne? Also du denkst ja einmal das Erfolgsrezept aus und dann multiplizierst du es 100-mal. Und das war so ein bisschen wirklich, wie du es beschreibst, der rote Faden in dem Vortrag, bis hin dazu, dass er halt sagt, dass er früher zu inkonsequent war. Da war irgendwie ein eloquenter Unternehmer als Franchise-Nehmer, dem hat er viel zugetraut. Und da hat er ihm gesagt, ja gut, wenn du da mal eine gute Idee hast, dann probier mal aus, rechts und links. Und dadurch, dadurch wurde es aber schwieriger. Dann kamen Probleme auf, ne? Einmal so Heterogenität, so Wildwuchs. Und auf der anderen Seite, wenn ich es richtig verstanden habe, auch, dass die selbst gute Unternehmer mit anderen Testversuchen, das Ding zum Erfolg zu führen, nicht so erfolgreich waren, wie die Linie, die er über die Jahre sich erarbeitet hat und vorgegeben hat. Und heute achten sie sehr, sehr stark drauf, dass die Franchise-Nehmer und auch die Neuen, die dazukommen als Franchise-Nehmer, dass die Vorgaben einhalten können und wollen und übt in gewisser Weise auch, Druck, kann man es, glaube ich, sagen, aus, dass wenn er sagt, dass jemand immer wieder ausbricht, wenn er es feststellt, dass ein Franchise-Nehmer immer wieder ausbricht, dann gibt es halt immer noch diesen Meilenstein der nächsten Vertragsverlängerung. Also er läuft automatisch aus. Das war ja eine Sache, die er gesagt hat, haben sie umgestellt. Früher mussten sie kündigen, um dann einen neuen Vertrag mit den seitdem gelernten neuen Regelungen wieder einzuführen beim Franchise-Nehmer. Das hat immer zu einem Schock geführt bei den Franchise-Nehmern. So, oh, ich werde gekündigt, das läuft doch alles gut. Dabei war das eine rein organisatorische Geschichte. Jetzt sagt er, läuft es automatisch aus und die haben feste Kriterien, feste Gespräche auf dem Weg bis zum Ende des Vertrags und dann wird der Vertrag wieder neu aufgerollt im Grunde, ne? Und dann gibt's wirklich feste Meilensteine, feste Anforderungen und so weiter und unter anderem eben auch, hier lang geht's. Das sind die Leitplanken, das ist der Weg zum Erfolg und wir sind davon überzeugt, dass der am erfolgreichsten ist und die Zahlen geben ihnen ja recht, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel wahrscheinlich, aber insgesamt geben ihnen die Zahlen recht. Ich hatte mir notiert, wie groß sie sind. Die haben 70 Leute in der Systemzentrale, die haben 1200 Mitarbeiter in dem System, davon 700 Techniker und steuern so langsam auf die 300 Millionen Systemumsatz zu. Das finde ich schon sehr beachtlich bei diesen Größen. Und um die 100 irgendwas Standorte, das weiß ich gerade nicht mehr, das habe ich mir nicht mitgeschrieben, wie viele Standorte die haben. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und was ich auch cool fand, Genau, also was ich da auch so festgestellt habe, im Publikum saßen ja nun auch Franchise-Geber, Franchise-Manager von sehr jungen oder kleineren Systemen. Und ich glaube, dass schon so die Botschaft da angekommen ist, dass man durchaus auch Anlass zu, ich nenne das mal Selbstbewusstsein hat, ne? Also dass man wirklich sagt, das ist mein System und nicht, ich suche mir oder Hauptsache ich bekomme Partner, sondern das ist mein System und ich suche mir die Partner, die dort mitmachen und nicht andersrum, ne?
Und das und wer ausbricht, läuft Gefahr, nicht weitermachen zu dürfen, ne?
Genau, genau.
Und was ja auch so ein Selbstbewusstseinsding ist.
Genau, absolut. Und dazu gehört ja auch, dass man vielleicht mal Nein sagt. Also er sprach ja davon, dass er 100 Interessenten auf einen Franchise-Nehmer hat. Das heißt, er sagt auch häufiger vielleicht mal Nein, weil das Ziel, neue Franchise-Partner an Bord zu holen, nicht über allem steht, sondern das System und der Erfolg steht über allem.
Und interessanterweise sagt er auch, dass früher lange, lange Zeit lang sie weniger als 300 Anfragen pro Jahr hatten für ihr Franchise-System. Ja. Und dass sich das erst so in letzter Zeit, wo der Erfolg sichtbar wurde in alle Richtungen, dass sich das dann verändert hat und sie mehr Anfragen bekommen und natürlich dann auch noch schärfer selektieren können. Aber selbst damals haben sie halt versucht schon, obwohl sie weniger Kandidaten hatten, wenn man sich vorstellt, ne, aus 100 Kandidaten einen Vertrag und sie hatten nur 300 im Jahr, das macht gerade mal 3 Verträge im Jahr. Vielleicht hatte er größere Ambitionen, aber da stand dann das Qualitative, die Vermeidung von Ärger vielleicht auch, dann auch gleichzeitig im Vordergrund. So schimmerte es für mich durch, wie er es beschrieben hat. Und dann war der ja noch dabei, das fand ich sehr cool, der Tino Becker, sein Sohn. So, ich weiß gar nicht, ob er sein Alter gesagt hat, roundabout 30, würde ich sagen, ungefähr. Hat er nicht genannt, okay. Und der sagte, dass er schon mit 12 gesagt hat, ich will da rein, ich will dein Nachfolger werden. Und das fand der Horst Becker, glaube ich, schon ziemlich cool. Und die Geschichte fand ich einfach nett, wie sie es erzählt haben. Aber er hat extern erstmal sich sozusagen die Hörner abgestoßen, ne? Er durfte erstmal extern lernen, nicht im Hause Isotec. Das war so der erste Step. Und der zweite Step war, du musst beweisen, dass du es kannst, auch den Franchise-Nehmern. Und dann hat er einen Kölner Standort aufgezogen und das offenbar extrem erfolgreich. Und dann erst ist er in die Systemzentrale gewechselt und an die Seite seines Vaters gegangen. Das fand ich einen sehr smarten Schachzug, das so schrittweise zu machen und wirklich das Lernen an der Praxis sehr stark in den Vordergrund zu heben, damit halt keiner ihm sagen kann, du hast doch keine Ahnung, was willst du eigentlich so als Sohnemann vom Papi? Sondern er kann halt sagen, nee, ich habe meinen Standort innerhalb kürzester Zeit eben auf x Millionen hochgezogen. Und auch die Anforderungen an einen neuen Standort, die haben zum Beispiel so Anforderungen im Vertrag stehen, dass du innerhalb der ersten 2 Jahre 1 Million Umsatzgrenze knacken sollst. Mhm. Und auch das hat er halt dann schon bewiesen, dass er das hingekriegt hat, sodass er neuen Franchise-Nehmern auch sagen kann, nee, ich weiß, wie es ist, ich habe selber gemacht und du kriegst das dann auch hin.
Ja, genau. Und der hat ja auch beschrieben, ne, dass er sich des Risikos, das da drin steckt, erst später bewusst wurde, weil natürlich davon seine Glaubwürdigkeit gegenüber den Partnern, gegenüber den Angestellten und so weiter abhängen. Aber es ist ja gut gegangen.
Das hat er sehr charmant dargestellt, ne, dass er dann erst, als er am Ziel angekommen war, überhaupt mal darüber nachgedacht hat, wie hoch denn die Fallhöhe eigentlich war.
Genau.
Fand ich sehr cool, ja. Überhaupt die beiden extrem charismatisch, ne? Also wirklich sehr charismatische, nette, offene, hemdsärmlich im positiven Sinne Typen einfach, ne? Die wirklich sehr nah an der Praxis zu sein scheinen.
Ja, und die auch keine Hemmungen hatten, da wirklich aus der Praxis zu berichten und nicht einfach irgendwie nur erzählt haben, wie toll das Unternehmen ist, sondern wirklich auch einen Mehrwert geliefert haben.
Ja, fand ich auch. Unter anderem den neustufigen Programm, was jeder Interessent durchläuft, also so einen neun-Stufen-Prozess quasi. Ich habe nicht alle Stufen mitschreiben können, weil das dann doch so zum Greifen, er hat zwischendurch nochmal eine Anekdote erzählt und so. Aber vom ersten Telefoninterview übers erste Erstgespräch, also das ausführliche Erstgespräch und dann so ein bisschen bei Vertrieb und Technik reinschnuppern und so weiter und so fort. Also 9 klar definierte Stufen, um einen Interessenten zum Franchise-Partner werden zu lassen. Unter anderem auch mit dem Einbezug von Persönlichkeitstests. Fand ich auch sehr spannend. Also sowohl, dass sie ihre erfolgreichsten Franchise-Partner durchleuchtet haben, als auch, dass sie alle Partner selbst durchleuchten mit dem Limbic-Test und wohl noch 1-2 anderen. Und dass sie festgestellt haben, dass die erfolgreichsten 3 Faktoren, das ist vielleicht so ein kleines Nugget, so ein kleines Rosinchen, was wir euch mitgeben können, die haben für sich 3 Faktoren festgestellt, die wichtig sind, die sie aus diesen Tests herauslesen. Nämlich erstens, dass die potenziellen Franchise-Nehmer Menschen mögen, also den Menschen im Vordergrund, das Wachstum, diese Wertewelt, der Mensch als erstes, das kam auch im ganzen Vortrag immer wieder vor, dass sie die Menschen an sich und seinen Erfolg nach vorne stellen. Das andere war, vorgabenorientiert zu sein. Da haben wir gerade so ein bisschen, ne? Also du musst dich an diese Vorgaben halten, weil wir davon überzeugt sind, dass du damit ans Ziel kommst. Und offenbar sind diejenigen, die sich am meisten an diese Vorgaben gehalten haben in der Vergangenheit, auch die erfolgreichsten Partner geworden. Und Problemlösungskompetenz, dass die sehr ausgeprägt ist. Und ja, das fand ich auch sehr, sehr spannend dann, dass sie das so aufgezogen haben. Und dann kommen eben noch weitere Etappen in diesem neunstufigen Prozess. Vielleicht mache ich mit dem mal einen Podcast und kau einfach mal die 9 Stufen durch. Das könnte, glaube ich, auch nochmal interessant sein. Wenngleich ich mit der Sonja Schmitz damals, die nicht mehr im Unternehmen ist, schon vor gefühlten 5 Jahren oder so, schon mal über den Rekrutierungsprozess gesprochen habe. Aber wenn man es vergleicht, ist bestimmt ein bisschen was passiert seitdem und hat sich's umgestellt. Vermute ich mal.
Ja, absolut. Und dann war es ja zusätzlich noch wenn man so will, als Abfallprodukt ja auch noch die Geschichte einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge. Ne? Auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen mit dem Alexander Mehner zusammen. Das ist ja gar nicht das Thema gewesen, aber trotzdem deutlich geworden. Die haben ja auch mit Hilfe einer Unternehmensberatung, das haben die erzählt, dann auch den Nachfolgeprozess sehr früh eingeleitet. Und auch das ist ja eine schöne Geschichte.
Ja. Und wirklich auch professionelle Hilfe dabei reingeholt, ne? Das sich offenbar ausgezahlt hat. Interessant fand ich auch bei diesem Ziel 1 Million Umsatz in 2 Jahren, die haben das Ganze auch noch mit einer degressiven Gebühr versehen. Das heißt also, du startest erstmal mit einer höheren Gebühr, kriegst auch viel Zuwendung, viel Unterstützung und so weiter. Und wenn du die 1 Million geknackt hast, dann kommst du auf die normale Basisgebühr. Dann bist du sozusagen im Flow. Bisschen kontraintuitiv, Also ich hätte gedacht, okay, man geht eher auf eine niedrige Gebühr, weil man hat ja anfänglich noch mehr Probleme, das zusammenzukriegen. Und dann steigt die Gebühr mit der Zeit ein wenig. Aber zumindest prozentual gesehen gehen sie dann runter, bis die erste Million dann geknackt ist. Fand ich auch sehr spannend. Muss wohl ein ziemlicher Hebel gewesen sein, so klang es, ne?
Ja.
Und vielleicht letzter Punkt, und dann wechseln wir vielleicht auch das, damit wir hier keinen Podcast nur über diese einen Keynote machen. Aber da steckte viel drin. Ihr merkt es, glaube ich, wenn ihr hier zuhört. Great Place to Work haben sie mit reingeholt. Und jeder Betrieb macht alle 2 Jahre eine Mitarbeiterbefragung auf Kosten der Systemzentrale. Auch da wieder, weil sie den Menschen in den Vordergrund stellen. Fand ich hochspannend.
Ja, ja, absolut. Es ist durchdacht.
Ja, viele Jahre einfach, viele Jahre peu à peu Puzzlesteine hinzugefügt, ne? Und jetzt nach 30 Jahren können sie halt ein komplettes Mosaik aufzeigen, wo andere Franchise-Geber halt noch sehr lange darauf hinarbeiten können, wenn sie erst seit 2, 3 Jahren am Markt sind. Was auch völlig in Ordnung ist, ne, dass sich sowas entsteht. Das kam auch am Donnerstag raus in späteren Vorträgen, ne, dass man nicht das perfekte Franchise-System am ersten Tag schon auf den Beinen hat.
Ja, absolut.
Jo, danach kam Patrick Giesler, internationale Expansion. War was Neues bei für dich?
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr wichtiges Thema und ich hatte auch den Eindruck, dass das sehr gut ankam und vielleicht muss man es kurz darstellen, er hat so ein bisschen die verschiedenen Versionen, wie expandiere ich als deutsches Franchise-System ins Ausland, hat er dargestellt, welche Möglichkeiten es dort gibt, über Area Development Franchise, Master Franchise-Nehmer und so weiter. Und hat natürlich auch aus seinem großen Erfahrungsschatz so ein bisschen berichtet, was die Schwierigkeiten dann in der Expansion sind, wenn man eben als deutsches Unternehmen sich einen ausländischen Markt erschließt und dann bei aller Rechtswahl, die man treffen kann, natürlich immer darauf angewiesen ist, dass man das Recht, das deutsche Recht dann auch im Zielland, so möchte ich es mal nennen, auch durchsetzen kann.
Ja, also da ja, ist gestartet wirklich damit, dass er so verschiedene Optionen aufgezeigt hat. Ne? Ich gehe selber in das Land als Franchise-Geber oder ich mache so das klassische Master-Franchising, was aber auch durchaus Schwierigkeiten hat, denn wenn man dann dem Master, er hatte so ein Bild, ne, oben der Franchise-Geber, dann der Master vor Ort in dem Land und dann eben ganz viele Franchisees darunter wiederum. Und wenn aus irgendeinem Grund gekappt wird, die Linie zwischen dir als Hauptfranchise-Geber und dem Master, dann verlierst du halt ein ganzes Land. Da entsteht eine ganz schön große Abhängigkeit. Dieses visuelle Bild, das er dann auch mit einer Schere dorthin gemalt hatte, fand ich sehr einprägsam. Das war so, oh ja, krass, so kannst du, wenn du vertraglich da auch nicht so ganz richtig das aufgezogen hast, kannst du da durchaus stolpern mit ziemlich großen Schmerzen, die dann entstehen. Ne? Also das war ganz, ganz markant.
Man hat dann, das war auf dem Schaubild ja gut zu erkennen, man hat dann im Prinzip Franchise-Nehmer in einem fremden Land, zu denen man keinen direkten Vertrag hat. Ne? Und das kann nicht dazu führen, dass man erfolgreich mit denen weiterarbeitet.
Ja, und dann hat er halt noch andere Optionen gezeigt, also Area Development, das ist das, was die Yum Brands, wo die hinter KFC und Pizza Hut und Co. stehen, dann machen. Das ist so ein bisschen wie Handelsvertreter für die Franchise-Nehmersuche und die Betreuung, aber genau. Die Verträge sind mit denen dann selber. Zum Franchise-Geber, aber sie haben einen mit dem Haupt-Franchise-Geber selber, aber sie haben halt einen Area-Developer, der so ein bisschen eine Art Handelsvertreterfunktion dann die Verbindung zwischen dem Haupt-Franchise-Geber und dem Franchisee dann eben aufbaut und als Ansprechpartner vor Ort fungiert. Und dann kamen noch so Multi-Store-Sachen mit einem großen Franchise-Nehmer, der als Filialist dann unterwegs ist, war auch ganz interessant. Und ich fand, er hat dann im weiteren Verlauf das Ganze auch schön mit Humor noch ein bisschen gespickt, wenn dann so der arabische Multimillionär oder Milliardär um die Ecke kommt und sagt, ich will das machen. Und er hat tatsächlich diverse Unternehmen bei sich zu Hause. Und er sagt dann aber, dass da durchaus der eine oder andere das darauf eingegangen ist, aber es ist nie was passiert. Also es floss das Geld und danach wurden die Marken aber nicht aufgebaut, dort vor Ort, in Dubai oder wo auch immer. Und wie, er hatte ein englisches Zitat, das ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber
take the money and run.
Take the money and run, ja. Fand ich sehr schön. Und die Suche nach dem reichen Idioten, die kam auch noch vor.
Ja.
Dass man dann einfach einen sucht, der das halt macht, aber nicht um ihn zu, ja, unseriös zu verarschen, sondern der Kontext war eher andersherum, ne, dass dann eine Person überhaupt gewillt ist, das zu machen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Hilf mir, wenn du es genauer vor Augen hast.
Die Idee ist im Prinzip, dass man sagt, ich brauche eigentlich jemanden, der mein System in einem fremden Land entwickelt, aber trotzdem bereit ist, dafür Geld an mich zu zahlen. Ne? Also das ist die Frage, was habe ich zu bieten? Ich habe ein Konzept, das in meinem Land oder in dem Fall in Deutschland funktioniert. Und suche jetzt jemanden, der sagt, okay, es gibt hier ein System, das woanders funktioniert. Ich übertrage das jetzt auf meinen Markt. Also ich mache im Prinzip die Arbeit des Franchise-Gebers, soll dafür aber dann noch an den Franchise-Geber bezahlen. Ne? Das war das Bild vom.
Ja, eine starke Lizenz, ne? Wo man sich dann die Frage stellen kann, warum sollte er das tun? Und deswegen genau, so die reiche, der reiche Idiot. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen, falls hier jetzt irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt. Muss man, glaube ich, im Kontext des ganzen Absolut. Vortrags verstehen. Ja. Nehmen wir jetzt für den Moment hier mal mit. Es ist mit Humor gespickt worden und war auch ganz, ganz nett. Und zum Abschluss, sehr wertvoll, und da ging auch die Diskussion hinterher am meisten hin, das war diese Liste mit Ländern, wo Franchising schwierig ist, aus unserer deutschen Perspektive, weil sie einfach so andere Regelungen haben und teilweise ziemliche Hürden, teilweise Nonsens offenbar und teilweise einfach nur, weil es für uns so anders ist, dass es deswegen als sehr schwierig wirkt, weil es einfach, ja, von den Anforderungen und so vielleicht sinnvoll, aber für uns in Deutschland dann schwer umzusetzen, weil wir es ganz anders gewohnt sind. Und da hat er eine Liste aus Ländern, an die Wand geworfen. Mexiko, weiß ich noch, Spanien, Frankreich hatten Besonderheiten und so weiter und so fort. Also es ging vor allem von uns aus gesehen eher Richtung Westen, dass da so ein paar Stolpersteine waren. Mhm. Fand ich ganz interessant. Und da kam aus dem Publikum dann ja auch die Rückmeldung, dass es Sinn macht, so Prioritätenlisten zu erstellen und nicht einfach jeden, der aus dem Ausland anklopft, anzunehmen als potenziellen Entwickler für dieses Land, sondern ganz genau hinzuschauen, Land für Land anzuschauen, was sind die Rahmenbedingungen, auch rechtlich, aber nicht nur, sondern auch von der Währung her. Also lieber erstmal Österreich als die Schweiz, weil die Währung dann nochmal eine Schwierigkeit ist beispielsweise. Die rechtlichen Hürden, die Produktanpassung, die vielleicht auch notwendig ist, um dort vor Ort funktionieren zu können und so weiter. Dass man aus dem Ganzen eine Prio-Liste macht, fand ich einen sehr wertvollen Hinweis.
Auch wenn die Erfahrung ja häufig zeigt, dass es dann umgekehrt ist, ne? dass man weniger, aber jedenfalls nicht immer strategisch denkt, jetzt welches Land könnte ich als nächstes machen, sondern dass sich Gelegenheiten bieten, ein Land zu verkaufen, in Anführungszeichen, und man dann die Gelegenheit nutzt. Ne? Also klar, ich fand das auch einen interessanten Gedanken, dass man sagt, im Prinzip, ich nehme immer eine Schwierigkeitsstufe dazu. Erstmal nur Österreich, also nur im Sinne von ähnliches Rechtssystem, gleiche Sprache, gleiche Währung und dann vielleicht in die Schweiz, wo die Währung dann schon anders ist, dann glaube ich bei Luxemburg als nächstes Beispiel, wie auch immer. Ne? Das ist, fand ich auch einen sehr guten Gedanken. So aus der Erfahrung heraus muss ich aber sagen, meistens ist es eher umgekehrt, dass man Gelegenheit...
Dann klopft wer an und dann geht man hin, ne? So. Genau. Und dann stellt man fest, wie kompliziert es ist. Ja. Okay. Ja, dann Vertrag muss das Wachstum mitdenken, das war Felix Peckert. Das war im Grunde so ein bisschen so ein Rundumschlag, nicht nur allein auf die Qualität auch zu gehen im Vertrag, sondern eben auch dieses Wachstum zu ermöglichen und das den Vertrag mal sich anzuschauen. Denkt der Vertrag im Wachstum oder denkt er in Qualitätsdimensionen eher?
Ja, vielleicht erwähnen können wir nochmal, worüber wir, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast gesprochen haben. Wenn nicht, sollten wir es vielleicht mal tun, einfach dieses den Franchise-Vertrag oder der Franchise-Vertrag muss das System groß denken. Ne? Also man geht in den Vertragsabschluss mit den ersten Partnern und die Frage ist immer, ist das ein Franchise-Vertrag, der auch noch funktioniert, so sage ich es jetzt mal in meinen Worten, wenn das System größer geworden ist. Ne? Und auch so dieses Werben für Verständnis von dem Vertrag, auch das vielleicht noch so ein Gedanke, der mir dazu hängen geblieben ist, dass man einfach sagt, also einen Franchise-Vertrag, den ich nicht erklären kann, den kann ich auch nicht, oder den unterschreibt niemand, den ich gebrauchen kann. Und das ist doch so ein ganz guter Gedanke, dass man einfach sagt, ja, ich schaue mir mal meinen Franchise-Vertrag an und frage mich, kann ich erklären, was da drin steht? Und das wäre ja schon der Anspruch.
Ja, fand ich auch sehr ein cooler Impuls. Er hat mehrfach gesagt, naja, schaut euch morgen doch mal euren Vertrag an.
Genau.
Und guckt mal, wie der denn unter der Perspektive, unter dem Scheinwerfer, wie er es dort beschrieben hat, wie er denn dann ist. Kleiner Nebenanmerkung, wir werden in Kürze die Folien von dem Vortrag auch online stellen auf franchisetage.de. Da kann man auch noch mal ein bisschen durchscrollen an der Stelle. Wobei Isotec...
Ja, die sind schon online.
Sind sie schon online tatsächlich? Ja, okay. Dann ging das an mir vorbei. Okay, schön. Wunderbar. Perfekt. Und der Isotec hat sehr frei gesprochen. Die haben 3 Fotos gezeigt. Also da nicht allzu viel erwarten. Dafür haben wir hier ausführlich drüber gesprochen. Und den Rest kann man sich dann dort genauer anschauen. Ja, nächster Vortrag war Tradition. Volker Günzel, der immer ein Update im Franchise-Recht gibt. Was hat sich so getan? Dieses Mal mit einer persönlichen Fuck-Up-Story. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle habe ich mich dazu entschieden, diese Episode einmal zu cutten und 2 zu teilen, denn im Endeffekt haben wir über eine Stunde über den letzten Bonner Tag des Franchise-Rechts gesprochen und die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Geplant war das völlig anders, aber so kommt es manchmal, wenn man ein bisschen im Flow ist und alles nochmal so rekapituliert mit seinen Mitschriften. Und damit es nicht zu sehr ausufert, schneide ich es an dieser Stelle und nächste Woche geht es dann weiter mit Volker Günzel und seinem Vortrag über seine persönliche Fuck-Up-Story vor Gericht. Da könnt ihr euch drauf freuen. An der Stelle nochmal der Hinweis, unter franchisetage.de gibt es die Folien zum Download. Das ist gerade bei den Juristen, glaube ich, ganz wertvoll, weil sie die da doch sehr ausführlich beschreiben. Kann man gut nachlesen dann im Endeffekt. Und nächste Woche, Und nächstes Jahr, 24.09.2026, findet der nächste Bonner Tag des Franchise-Rechts statt. Diesmal mit der Keynote von Niklas Bönström, der Gründer von Miss Sport. Vor über 20 Jahren ist er gestartet und damals mit der Profi-Tennisspielerin Steffi Graf an seiner Seite, was die Markenpräsentation angeht. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal ganz interessante Erkenntnisse über die Arbeit mit Promis von ihm bekommen, denke ich mal. Und ebenfalls angekündigt hat sich Hendrik Marcinke, das ist der neue Präsident des Deutschen Franchise-Verbands seit diesem Jahr, mit einem Vortrag. Ich tippe mal, wir werden von ihm erfahren, wohin die Reise im Franchise gehen wird und was sich noch alles so verändern wird oder auch verändern muss, damit wir alle zukunftsfähig sind. Also, 24.09.2026, tragt es euch in den Kalender ein. Wir informieren euch, sobald die Anmeldung geöffnet ist. Und für den Moment sage ich euch, alles Gute, macht es gut, bis bald. Wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche. Ciao.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.